Jesus ist größer als die Engel. Das soll heute das Thema sein. Die Frage ist, wer ist eigentlich Jesus Christus? Ja, heute zweifeln die meisten Historiker nicht daran, dass Jesus Christus es gegeben hat, dass er gelebt hat. Viele Menschen sehen Jesus nur als guten Friedensstifter, als guten Mensch, der ein Vorbild für uns sein sollte. Aber die Frage ist nun, wer ist Jesus Christus wirklich? Ist er nur ein guter Politiker gewesen? Ist er ein Religionsgründer? War es nur ein guter Mensch? War er nur ein guter Mensch? Oder ist er ein Prophet? Nur ein Prophet? Diese Frage beschäftigte damals die Juden. Wer ist Jesus? Und um diese Frage handelt die ganze Bibel. Wer ist Jesus Christus? Ja, in der letzten Bibelstunde bei uns, da hatten wir im Johannes Kapitel 8 gelesen, da ging es auch genau um diese Frage. Jesus behauptete dort gegenüber den Pharisäern, dass er mehr ist als die Propheten und als Mose. Er behauptete sogar, dass er existierte, bevor Abraham geboren wurde. Johannes 8, Vers 58. Eher denn Abraham war, bin ich. Und wie war die Reaktion? Da wollten sie ihn steinigen. Jesus sagte auch, dass er machte deutlich, dass er ein ganz inniges Verhältnis zu Gott, dem Vater, hat. Er hat seine Lehre nicht selber ausgedacht. So ein kluger Mensch, der sich einfach irgendwas Neues ausdenkt, eine neue Idee hat. Nein, seine Gedanken, seine Ideen, seine Lehren, die er hatte, kamen von Gott. Also wir sehen, dass auch schon zur Lebzeit Jesu die Menschen sich mit der Frage beschäftigt hatten, wer ist dieser Mann? Heute denken viele Menschen, dass es egal sei, ob man nun Jesus glaubt, an Mohammed oder an sonst wem. Viele behaupten, dass es keinen großen Unterschied geben würde zwischen dem Gott der Muslime und dem Gott der Christen und dem Gott der Juden. Heute reden die obersten Kirchenvertreter bei Treffen der abrahamitischen Religionen über deren Gemeinsamkeiten. Aber Jesus ist doch weit mehr als ein Prophet. Genau weil er das behauptete, dass er mehr ist als ein Prophet, führte ihn das letztendlich ans Kreuz. Die religiösen Führer brachten diese Behauptung so auf, dass sie ihn kreuzigten. Wir wollen heute mal ein bisschen in den Hebräerbrief hineinblicken. Der Hebräerbrief beantwortet hier auch nochmal deutlich diese Frage, wer eigentlich Jesus ist und welche Bedeutung er für uns hat. Die Sekten haben unterschiedliche Auffassungen über die Bedeutungen von Jesus. Zum Beispiel sagen die Zeugen Jehovas, ja, sie kennen Jesus nur als einen Sohn Gottes, im Sinne von einer Schöpfung. Nein, wenn wir Hebräerbrief lesen, da sehen wir, Jesus Christus, also der Sohn Gottes, ist ewigen Ursprungs. Also wir sehen, die Frage nach Jesu Bedeutung ist also keine nebensächliche Frage, sondern sie ist eine essentielle, wichtige Frage. Das Judentum und das Christentum unterscheiden sich in der Interpretation von der Person Jesus Christus. Die Juden glauben zwar auch an den, den, auch an denselben lebendigen Gott Jahwe, aber sie haben traurigerweise noch nicht verstanden, wie sie Zugang zu diesem lebendigen Gott wieder haben können. Und wir Christen haben hier die Antwort. Viele sagen heute, sie würden an Gott glauben, aber mit Jesus können sie nichts anfangen. Die gläubigen Christen, die damals lebten, waren bei dem ständigen Kampf und unter der Verfolgung versucht, das mit dem Glauben an Jesus nicht mehr so ernst zu nehmen oder zu relativieren. Wie können wir nun biblisch argumentieren, dass Jesus nicht nur Mensch war, sondern auch Gott ist? Ja, und so sehen wir, dass im Hebräerbrief, ein Buch der Bibel, das ein sehr dogmatisches Buch ist, und der Hebräerbrief kann in wunderbarer Weise das Alte Testament und die Verbindung zum Neuen Testament aufzeigen. Und der Schreiber des Hebräerbriefs geht genau auf diese Frage ein. Wer hat den Hebräerbrief verfasst? Da gibt es unterschiedliche Ansichten. Ich könnte mir gut vorstellen, dass es auch Paulus war. Luther vermutete, dass es Apollos gewesen sei, andere Barnabas. Auch wenn die Frage nicht ganz klar ist, eins ist jedoch klar, dass der Brief an die jüdischen Christen gerichtet sind, eben an Hebräer, wie er heißt, Hebräerbrief. Und an die Hebräer, und es war in der Zeit geschrieben, kurz bevor Jerusalem und der Tempel zerstört wurde. Also im Jahr, also etwa im Jahr 65 nach Christus ist dieser Brief verfasst worden. Also nur mal so, um einzuordnen, in welche Situation wird hier reingeschrieben? Wie war die Situation der damaligen Christen? Ja, die Judenchristen, also die messianischen Juden, die an Jesus, ihren Messias glaubten, sie waren von zwei Seiten her angefeindet und verfolgt. Als Christen wurden sie von der Welt verfolgt, weil sie nicht dem römischen Kaiser, sondern Jesus Christus als Gott verehrten. Und als Judenchristen wurden sie auch von den Juden verfolgt, von ihren Landsleuten, weil sie den verachteten Jesus von Nazareth als Messias erkannt haben. Adolf Schlatter meinte dazu, nach ihrer äußeren Erscheinung unterschied sich die Gemeinde Jesu wenig von der Judenschaft. Auch im Judentum war man fromm, betete zu Gott, bewahrte im Glauben und Gehorsam sein Wort und tröstete sich mit der Hoffnung auf eine selige Auferstehung zum Himmelreich. Die jüdischen Christen hatten mit mehr gerechnet, wenn einmal Christus gekommen sei und in ihm den erwartete, der die Welt Gott an untertan mache und ihr eine neue Gestalt der Herrlichkeit verleihe. Davon war der Gemeinde Jesu noch nichts zugefallen. Dazu kam die schwierige Lage, in die alle Juden kamen, wenn sie sich zu Jesus bekannten. Sie wurden von ihrem Volk verachtet und verleugnet und viele Opfer mussten gebracht, manches Leid um Jesu Willen ertragen werden. So war die Situation damals. Hier sehen wir den Hebräerbrief. Was ist das Ziel des Hebräerbriefs? Er hat einen lehrhaften Zweck und einen seelsorgerlichen Zweck. Beide Aspekte können wir im Hebräerbrief deutlich sehen. Einmal macht deutlich, was sagt das Wort Gottes, was sagt Gott. Aber gleichzeitig enthält auch viele seelsorgerliche Aspekte für die Christen, für die Gläubigen, die so angefochten waren. Ja, und so kann eine gesunde Lehre auch Seelsorge sein. Oder so ist eine gesunde Lehre auch Seelsorge. Wenn die Gläubigen gefestigt wurden in ihrer Überzeugung, wer Jesus Christus ist, wenn ich ihn groß mache, dann hat das auch etwas mit mir zu tun. Eine Seele, das bereitet, das ist eine Hilfe für meine Seele. Wenn ich Jesus kenne, dann hilft es auch mir in meinem alltäglichen Leben. Ja? So wie wir das jetzt hier von Monika gehört haben, wie sie ihr Vertrauen auf Jesus gesetzt hat. Er hat alles in seiner Hand. Das ist eine wunderbare Stärkung für mein persönliches Glaubensleben. Und wenn wir diesen Hebräerbrief betrachten, dann sehen wir genau diese beiden Aspekte, die hier zum Vorschein kommen. Wir können den Hebräerbrief in drei Abschnitte einteilen. Also drei. Einmal geht es hier in den Kapiteln 1 bis 6. Hier geht es um die höchste Person, Jesus Christus, der Sohn Gottes. Diese ersten sechs Kapitel handeln eigentlich darum, wer ist Jesus Christus? Das zweite Thema in dem Hebräerbrief ist die höchste Priesterschaft, die Priesterschaft Melchisedeks. Er ist unser Priester. Dann der dritte Abschnitt, Kapitel 11 bis 13, ist das höchste Prinzip, das Prinzip des Glaubens. Wie kann unser Glaube jetzt gefestigt werden? Also im Hebräerbrief ist es eine der deutlichsten und klarsten Darstellungen über die Person Jesus Christus. Ich möchte Kapitel 1 mal einige Verse lesen. Nachdem Gott vor Zeiten vielleicht und auf vielerlei Weise geredet hat zu den Vätern durch die Propheten, hat er in diesen letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn, den er eingesetzt hat zum Erben über alles, durch den er auch die Welt gemacht hat. Er ist der Abglanz seiner Herrlichkeit und das Ebenbild seines Wesens und trägt alle Dinge mit einem kräftigen Wort und hat vollbracht die Reinigung von den Sünden und hat sich gesetzt zur Rechten der Majestät in der Höhe. Also was sehen wir hier? Hier wird verglichen. Christus ist besser als die Propheten. Wer ist Christus? Er ist der Sohn Gottes. Und wer sind die Propheten? Die sind Menschen, die von Gott berufen sind. Christus ist nur einer und die Propheten waren viele. Ja, wir können die ganzen Propheten, Jeremia, Ezekiel, Jesaja oder Elia, Elisa. Es gab ganz viele Propheten. Waren viele. Aber was hatten die Propheten? Sie hatten eine fragmenthafte Offenbarung. Wenn wir die Propheten studieren, dann sehen wir bestimmte Aspekte, die sie beleuchtet haben, wo Gott ihnen Licht gegeben hat, was sie bei uns weitergegeben haben. Und da heißt es zuletzt aber, ist Jesus Christus die komplette Offenbarung Gottes. Wenn wir ihn betrachten, Jesus Christus, sein Werk und sein Dienst und sein Wesen, dann verstehen wir Gott. Dann wissen wir auch, wie wir sind. Also, da heißt es hier, wie ich schon gelesen habe, hat in den letzten Tagen zu uns geredet durch den Sohn. Jesus Christus wird als der unsichtbare Gott sichtbar für uns. Gott redet durch Jesus. Gott handelt durch Jesus und Gott herrscht durch Jesus. Und diese Aspekte werden hier sehr deutlich gemacht. Ich möchte mal jetzt den weiteren Abschnitt lesen ab Vers 4. Das ist jetzt soll der Kern der Botschaft sein. Ja. Und Jesus ist so viel höher geworden als die Engel. Wie der Name, den er ererbt hat, höher ist als ihr Name. Denn zu welchem Engel hat Gott jemals gesagt, du bist mein Sohn, heute habe ich dich gezeugt. Und wiederum, Ich werde sein Vater sein und er wird mein Sohn sein. Und wenn er den Erstgeborenen wieder einführt in die Welt, spricht er, und es sollen ihn alle Engel Gottes anbeten. Von den Engeln spricht er zwar, er macht seinen Engel zu Winden und seine Diener zu Feuerflammen, aber von dem Sohn Gottes, Gott, dein Thron währt von Ewigkeit zu Ewigkeit. Und das Zepter der Gerechtigkeit ist das Zepter deines Reiches. Du hast geliebt die Gerechtigkeit und gehasst die Ungerechtigkeit. Darum hatte ich, o Gott, dein Gott, gesalbt mit Freudenöl, wie keinen deinesgleichen. Und du, Herr, hast am Anfang der Erde gegründet und die Himmel und deine Hände Werk. Sie werden vergehen, du aber bleibst. Sie werden alle veraltern wie ein Gewand. Und wie einen Mantel wirst du sie zusammenrollen. Wie ein Gewand werden sie gewechselt werden. Du aber bist derselbe und deine Jahre werden nicht aufhören. Zu welchem Engel hat er jemals gesagt, setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache? Sind sie nicht allesamt dienstbare Geister, ausgesandt zum Dienst, um derer willen, die das Heil ererben wollen? Darum sollen wir desto mehr achten auf das Wort, das wir hören, damit wir nicht am Ziel vorbeitreiben. Denn wenn das Wort fest war, das durch die Engel gesagt ist, und jede Übertretung und jeder Ungehorsam den rechten Lohn empfing, wie sollen wir entrinnen, wenn wir ein solch großes Heil nicht achten, das seinen Anfang nahm mit der Predigt des Herrn und bei uns bekräftigt wurde durch die, die es gehört haben. Und Gott hat dazu Zeugnis gegeben durch Zeichen, Wunder und mancherlei Taten und durch die Austeilung des Heiligen Geistes nach seinem Willen. Was sehen wir hier? Christus und die Engel werden jetzt hier verglichen. Da sehen wir, hier in dem Abschnitt wird Christus als der Schöpfer vorgestellt. Der Sohn Gottes ist der Schöpfer. Und die Engel sind nur Geschöpfe. Wir sehen, Christus ist der Erbe und die Engel sind nur die Diener. Das ist ein Unterschied. Wem gehört alles? Dem Erben und nicht den Dienern. Ja? Christus sitzt auf dem ewigen Thron und die Engel sind keine Mitregenten. Christus, und jetzt kommt's, ist der Anbetung würdig und die Engel dürfen nicht angebetet werden. Wenn wir heute so betrachten, in unserer Welt, wie viel Engelkult gibt es da? Da ein Engelchen und da ein Engelchen. Ich meine, ich habe nichts dagegen, wenn man mal eine Engelfigur hat. Ja. Aber diese Figuren sind nur Figuren. Ja. Engel sollen nicht angebetet werden. Ein Engel, eine Figur an sich, kann uns nicht beschützen. Ist kein Talisman. Ja. Christus ist der Erbe. Die Sohnschaft und Erbschaft sind immer miteinander verbunden. Nur ein Sohn kann erben, so ist auch Christus würdig, alles zu erben. Und Christus ist der Schöpfer von Himmel. Hier, ich lese nochmal, dass wir uns dieser Vers wirklich mal verinnerlichen. Vers 10. Du, Herr, hast am Anfang die Erde gegründet und die Himmel sind deiner Hände Werk. Wir können zurückschauen. Durch ihn ist alles geschaffen. Und wir können vorwärts schauen, er ist das Erbe aller Dinge. Aber sehen wir, dass diese Stelle sich auch mit dem Johannesevangelium deckt. Johannes 1, Vers 3 und 14. Das Wort wurde Fleisch und wohnte mitten unter uns. Wir sahen seine Herrlichkeit des eingeborenen Sohnes. Im Anfang war das Wort und das Wort war bei Gott und Gott war das Wort. Johannesevangelium. Ne? Das deckt sich ja mit dem Hebräerbrief. Und in Vers 3 sehen wir auch, dass das Universum nicht nur durch den Sohn geschaffen wurde, sondern es wird auch gegenwärtig durch ihn am Leben erhalten. Oder hier in der Mitte des Verses. Und trägt alle Dinge mit seinem kräftigen Wort. Also Jesus, der Sohn Gottes, ist der Erhalter auch des Universums. Deswegen wunderbare Wissen. Auch mag die Welt noch so verrückt um uns herum sein. Trotzdem geschieht nichts, was Jesus Christus nicht in seiner Hand, was er nicht zulässt. Er bestimmt noch den Zeitlauf der Geschichte. Und auch kein Klaus Schwab oder wie sie alle heißen. Er ist der Abglanz Gottes Herrlichkeit. Gott war in Christus. Der menschgewordene Sohn war der sichtbare Repräsentant des Unsichtbaren. Nach der Schöpfung waren die Menschen das Ebenbild Gottes. Allerdings zerstörte die Sünde den Menschen als das Ebenbild Gottes. Der letzte Mensch, Jesus Christus, entspricht wiederum diesem Ebenbild, diesem Bild zu hundertprozentig. Jesus ist der Erlöser der Welt. Er hat alles vollbracht. Und er sitzt zur Rechten Gottes. Auch hier in Vers 13, setze dich zu meiner Rechten, bis ich die Feinde und dem Schemel deiner Füße lege. Die Throne der Menschen haben ein Ende. Doch der Thron des Sohnes bleibt in Ewigkeit, weil seine Grundlage Gerechtigkeit ist. Jetzt sehen wir hier bei der Königin von England, es hat ein Ende, ihr Thron. Aber der Thron Jesu, der bleibt bestehen auf Ewigkeit. Jesus ist auch unter den Gesalbten der Erhabene, der Habenste. Viele Propheten und Könige wurden in Israel gesalbt, aber keiner so wie Christus. Habt ihr eigentlich, wenn ihr mitgelesen habt hier in der Lutherbibel, oder da sind ja lauter Bibelzitate hier aus dem Alten Testament hier in diesen Versen zitiert, aus dem Psalmen, aus dem zweiten Buch Samuel, die bestätigen das, dass Jesus der Messias ist. Christus ist besser, weil Gott ihn so nennt. Christus ist besser als die Engel. Kein Engel besitzt diesen Titel. Kurz, ein Exkurs und Engel. Engel sind nur Diener Gottes. Jesus hat die engste Beziehung zu seinem Vater. Die Engel verehren ihn und dienen ihm. Jesus dient niemals den Engeln. Engel sind Boten Gottes und können in Menschgestalt erscheinen. Sie sind für den Dienst und Schutz zuständig, aber auch für die Vollstreckung von Gericht. Engel im Leben von Jesus. Wo tauchen Engel auf in den Evangelien? Einmal, die Engel kündigten an, zum Beispiel Zacharias und Maria und Josef, die Geburt des Heilandes. Dann, die Engel dienten dem Herrn Jesus nach der Versuchung. Dann wird in Matthäus 4, dann wird gesprochen von dienten dem Herrn in Gethsemane, in seinem Gebetskampf, Lukas 22. Vers 43. Dann sehen wir bei der Verkündigung, die Engel verkündigten die Auferstehung am Ostermorgen, am Grab, den Frauen und ja, Lukas 24. Und dann sehen wir dann die Engel nochmal auftreten bei der Himmelfahrt. Da kündigen sie die Wiederkunft Jesu an. Apostelgeschichte 1, Vers 10. Im Kolosser Brief, Kapitel 2, Vers 8, da wird nochmal deutlich gesagt, dass wir die Engel nicht verehren sollen. Lasst euch den Siegespreis von niemandem nehmen, der sich gefällt in falscher Demut und Verehrung der Engel und sich dessen rühmt, was er geschaut hat und ist ohne Grund aufgeblasen in seinem fleischlichen Sinn. 1. Korinther 6, da heißt es sogar, dass die Gläubigen, also wir, werden über die Engel, die gefallenen Engel, richten. Da sehen wir, dass auch letztendlich die Menschen, die erretteten Menschen, sogar über den Engeln stehen. über den gefallenen Engeln. Kein Feind kann vor Christus bestehen. In den Tagen seines Fleisches nagelten seine Feinde ihn ans Kreuz. Am Tage seiner Herrlichkeit werden sie zum Schemel seiner Füße gelegt werden. Da sehen wir hier in dem Abschnitt, haben wir das gelesen hier im Vers 13, das Zitat aus dem Psalm 110, Vers 1. Ja. Setze dich zu meiner Rechten, bis ich deine Feinde zum Schemel deiner Füße mache. Ja, und was ist der Schemel der Füße? Ein Feind, der unter den Füßen ist, der hat keine Chance mehr, der hat verloren. Und so möchte ich da auch zum Abschluss kommen. Welche Eigenschaften sehen wir hier von Christus in diesem ersten Kapitel des Hebräerbriefes? Vers 1, er ist größer als alle Propheten. Vers 2, er ist der Erbe aller Dinge. Dann auch im Vers 2, der Schöpfer des Weltalls. Dann Vers 3, er ist der Abglanz der Herrlichkeit Gottes. Dann auch im Vers 3, er ist der Erhalter aller Dinge. Dann das sechste, er ist der Retter von unseren Sünden. Und siebtes, er ist der König auf seinem Thron. Achtens, der vom Vater Gezeugte. Und neuntens, der Gesalbte Gottes. Und zehntens, der Herr der Herrlichkeit. Und letzte, das elfte, er ist größer als alle Engel. Wenn es heißt hier in dem Abschnitt, dass er vom Vater gezeugt ist, bezieht sich das auf seine Menschwerdung. Jesus war schon immer existent. Aber in der fleischgewordenen Messianität ist er erst an Weihnachten Mensch geworden hier auf dieser Erde. Dass Gott selbst die Gestalt eines menschlichen Körpers angenommen hat. Wollen wir jetzt auch noch das Mahl des Herrn feiern, ja? Lasst uns ihm die Ehre geben, indem wir ihn anbeten und indem wir aus seinem Wort befolgen. Jesus ist der Herr der Herren, der König der Könige. Er ist der wahre Retter dieser Welt. Amen.